Ich habe einen Teil meines Studiums in einer 7er WG in Heidelberg in der Weststadt verbracht. Das war eine ganz komische Wohnung, wo wir das 8. Zimmer zu 7 angemietet haben, damit wir überhaupt irgendwie sowas wie eine Küche oder ein gemeinsames Wohnzimmer haben. Und die WG war sehr lustig zusammengestellt. An unserem Klingelschild stand auch Familie Lustig dran. Da war zum Beispiel Julia, die Jura studiert hat, Katrin, die Sprachwissenschaften studiert hat, Steffen, der Biochemiker, Ulrike, die Lehramt studiert hat, Zada, ein Geflüchteter aus dem Irak, der als Gärtner im Benediktinerkloster gearbeitet hat, Thorsten, bei dem ich mich nicht mehr erinnern konnte, was er studiert hat, weil das auch nicht so prägend für seinen Alltag war. Und ich habe Theologie studiert. Ich wollte sehr bewusst nicht mit Christen in der WG wohnen, weil ich gerne mit meinem Glauben ins Gespräch kommen wollte, weil ich gerne wissen wollte, was prägt eigentlich eine Weltsicht so ganz ohne Gott? Oder jedenfalls nicht christliche Weltsicht. Und als Theologiestudent ist man sowieso in der Gefahr, ständig in so einer Blase zu sein. Deswegen war mir das wichtig. Es gab bei 7 Leuten, kann man sich ja vorstellen, und normalem Studentenleben eigentlich jedes Wochenende irgendeinen Anlass für irgendeine Party. Und so hatten wir eigentlich in unserer Wohnung immer viele Leute. Und wie das so ist, wenn man Theologie studiert, dann braucht man, egal ob auf Partys oder beim Trampen, nicht lange, um dann auch über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Ach, Theologie, ja, also ich glaube ja nicht an Gott. Oder, ja, also die Kirche, ganz schwierig, das war auch schon in den 90er Jahren so. Gott ja, aber Kirche, Oder wenn es dann so später am Abend wird, dann fangen so die philosophischen Gespräche an. Also ich stelle mir ja Gott so vor. Und schwupps ist man mittendrin. War ich mittendrin, ob ich das wollte oder nicht? Oft wollte ich es, manchmal wollte ich es ehrlich gesagt auch nicht. Da hätte ich mir gewünscht, ich hätte Geologie studiert oder sowas. Und dann kommt man über verschiedene Gottesbilder ins Gespräch. Die Bilder, die man so im Hinterkopf hat, über seine Vorstellungen von Gott, wo auch immer die herkommen. Aus der eigenen Geschichte, aus der Kultur, die einen umgibt oder wo auch immer her. Und da sind mir sehr unterschiedliche Gottesbilder begegnet. Zum Beispiel das Bild von Gott als einem Uhrmacher, so der Feinmechaniker, der ein tolles Getriebe in diesem Weltgetriebe in Gang setzt. Und dann läuft es und läuft und läuft und läuft. Und jetzt erleben wir gerade, dass manches nicht mehr ganz so rund läuft. Ist dann die Frage, ist der Uhrmacher schuld oder sind das andere äußere Einflüsse oder innere Einflüsse der Uhr selbst? So ein Gottesbild, das deutlich macht, Gott ist fern. Der hat eigentlich mit uns nichts zu tun. Vielleicht ist der Uhrmacher auch blind und sieht gar nichts. Oder dieses Gottesbild von dem G-O-T-T. Guter Opa, total taub. Dieses Gottesbild, das daher kommt, dass einer meiner Mitbewohner damals erzählt hat, ja, sie hatten eine Krebserkrankung in der Familie. Das war das erste Mal, wo er irgendwie angefangen hat zu beten. Und leider ist sie dann doch gestorben. Gott war wohl doch nicht da. Oder fern oder total taub. Jedenfalls sieht er mich nicht. Oder dann gibt es diese Bilder von der Welt ohne Gott, dass alles Zufall, Unfall und Notwendigkeit ist. Ganz abgesehen von der extrem großen Unwahrscheinlichkeit, dass eine Welt in dieser Feinabstimmung per Zufall ins Leben gesetzt wird, hat das ja auch noch andere Implikationen, dass ich nämlich keine Adresse habe als Dank für die Schönheit der Schöpfung, die Schönheit der Menschen, die ich erlebe. Und dass ich keine Adresse habe für mein Leid, für meine Klage, für Schicksalsschläge. Auch unter Christen gibt es komische, seltsame Gottesbilder. Zum Beispiel so eine Art Ordnungsamtschef-Klischee. Das sind diese Typen, in unserem Klischee natürlich, gibt es die gar nicht in echt, wenn man ins Ordnungsamt kommt. Die gibt es nicht in echt. Aber so in unserem Klischee, in unserer Vorstellung, die kleinlich sich alles notieren. Und wenn man 5 Minuten zu lange geparkt hat, man kann nicht diskutieren. Es wird kleinlich alles notiert und es wird alles aufgerechnet. Schicksalsschläge, eine Krankheit, ist dann gleich mein Gewissenskonflikt. Oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Wofür strafst du mich jetzt hier gerade? Gnade? Gnade ist so ein Konzept, das ist eigentlich eher so aus dem Verkaufsjargon. Ich muss etwas tun. Ich muss es mir verdienen. Was für ein furchtbares Bild von Gott und wie fern von dem, was wir in der Bibel lesen. Es gibt auch das Gegenteil von diesem Ordnungsamtschef-Klischee-Gottesbild, nämlich so eine Art Gott als Glücksbringer-Sahnehäubchen. Alles wird gut. Sünde, nicht so schlimm. Alle kommen in den Himmel. Dietrich Bonhoeffer hat genau davon, von der billigen Gnade gesprochen, die gar nicht wahrnimmt, dass zum Umgang mit unserer Schuld Gott bereit war, selbst sein Leben zu lassen. In Jesus am Kreuz. Neid, Habgier und Stolz und in ihrem Gefolge Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Ausbeutung sind die Pandemien ohne den Wirkstoff Gott in unserer Welt, für deren Überwindung Gott bereit war, sein Leben zu geben am Kreuz. Übrigens gibt es dieses Gottesbild des Glücksbringer-Sahnehäubchens nur im reichen Westen und nur bei denen, die nichts mit der Gerechtigkeitsfrage persönlich zu tun haben. Aber wer unter Machtmissbrauch, unter Ungerechtigkeit und Ausbeutung leidet, der gibt die Hoffnung auf eine letzte Gerechtigkeit, die bei Gott steht, sicher nicht so schnell auf. Ich habe mir manchmal angewöhnt, bei diesen WG-Abenden dann zu sagen, übrigens, wir brauchen uns Gott gar nicht vorzustellen. Der hat sich schon selber vorgestellt. Deswegen haben wir in der SMD in den vergangenen Jahren immer mal wieder so größere Evangelienprojekte gestartet. Also eine moderne, leicht verständliche Übersetzung in einem ansprechenden Design und und erklärendem Kontext verschenkt an tausende Studierende in Deutschland. Zum Beispiel die Biografie, das Markus-Evangelium mit dem Untertitel Urteile selbst, weil es uns so wichtig war, mach dir keine Vorstellungen von Gott, sondern guck dir an, wie er sich selbst vorstellt. Es geht nicht darum, wie du dir Gott vorstellst, sondern wenn wir irgendetwas über Gott sagen können wollen, dann muss er das selber tun. Wie soll das anders gehen bei dem kategorialen Unterschied zwischen dem Schöpfer, der das Universum in Gang setzt und trägt, und uns als kleinen Geschöpfen hier auf diesem kleinen Planeten? Das fasst unser Hirn gar nicht. Deshalb haben wir im Juli, August diese Predigtreihe zum Thema Gottesbilder. Ich bin, Gott spricht selbst. Heute Exodus 3, 2. Mose 3, ein paar Gedanken zu dem Text im Anschluss, nachdem ich ihn gelesen habe. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro. Jitro war Priester von Midian. Einmal trieb Mose die Herde über die Steppe hinaus. So kam er an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn. Eine Flamme schlug aus einem Dornbusch. Mose bemerkte, dass der Dornbusch in Flammen stand und trotzdem nicht verbrannte. Und Mose sagte sich, ich will hingehen und mir diese auffallende Erscheinung ansehen. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Der Herr sah, dass Mose vom Weg abbog und sich die Erscheinung ansehen wollte, und da rief er ihn mitten aus dem Dornbusch. »Mose, Mose!« Er antwortete, »Hier bin ich.« Gott sprach, »Komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus. Der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land.« Weiter sprach er, »Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.« Da verhüllte Mose sein Gesicht, er hatte Angst davor, Gott zu sehen. Der Herr sprach, ich habe die Not meines Volks in Ägypten gesehen. Die Klage über ihre Unterdrücker habe ich gehört. Ich weiß, was sie erdulden müssen. Deshalb bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will mein Volk aus diesem Land führen. Es soll in ein gutes und weites Land kommen, in dem Milch und Honig fließen. Und nun geh, ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Mose sagte zu Gott, »Wer bin denn ich, dass ich einfach zum Pharao gehe? Und wie soll ich die Israeliten aus Ägypten führen?« Und Gott antwortete, »Ich werde bei dir sein. Und daran wirst du sehen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, sollt ihr mir an diesem Berg dienen.« Mose antwortete Gott, »Ich werde zu den Israeliten gehen und ihnen sagen, dass der Gott, euer Väter, mich zu euch schickt. Was ist, wenn sie mich dann fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen dann sagen?« Da sprach Gott zu Mose, »Ich werde sein, der ich sein werde. Das sollst du zu den Israeliten sagen. Der Ich werde sein hat mich zu euch geschickt.« Was für eine spezielle Begegnung da in der Wüstensteppe am Horeb. Der Götterhimmel der Antike war überfüllt und voll mit regionalen Göttern, die eine klare Zuständigkeit hatten und einen klaren Namen, die zeitlos waren und die zu fürchten waren. Was Mose wohl für eine Vorstellung im Hinterkopf hatte von dem, was ihm hier begegnet und wer hier zu ihm spricht? Wenn ihr mal richtig gute Satire lesen wollt, dann schlage ich euch vor, dass ihr mal in der Bibel im Alten Testament die Götzenpolemik anguckt. Zum Beispiel, was Jesaja in Kapitel 44 schreibt. Mit dem Holz macht der Mensch Feuer, um sich zu wärmen oder Brot zu backen. Oder er verarbeitet es zu einem Gott und fällt vor ihm auf die Knie. Er macht ein Götterbild daraus und verneigt sich davor. Einen Teil des Holzes verbrennt er. Über dem anderen röstet er Fleisch und isst sich an dem Braten satt. Oder er wärmt sich daran und sagt, ach, mir wird warm, ich genieße das Feuer. Aus dem Rest macht er einen Gott. Er stellt ein Götzenbild her, von dem man sich verneigen und auf die Knie fallen kann. Zudem betet er dann mit den Worten, rette mich, du bist mein Gott. So machen wir das heute in der Regel nicht mehr. Und doch ertappen wir uns so leicht dabei, dass wir in dieser Welt Dinge zu einem Gott erheben, dem wir dann unsere Sicherheit anhängen oder etwas anderes vertrauenswürdig finden. Jedes Bild von Gott schränkt ein. Deswegen haben wir bei den 10 Geboten auch das Bilderverbot. Mach dir kein Bildnis von Gott, weil es immer einschränkt, weil meine Vorstellungen von Gott eingeschränkt sind. Gott sagt hier nicht Namen und nicht Funktion, sondern er gibt ein Versprechen. Das Versprechen, dass er sein Volk aus der Sklaverei führen wird. Das Versprechen, dass er da sein wird. Das Versprechen, dass sie hier an diesem Berg, wo Mose steht, einige Zeit später als Volk sein werden. Er ist erlebbar. Gott ist nie abstrakte Dogmatik oder Philosophie mit so Begriffen wie allgegenwärtig, allwissend und allliebend und sowas, hat der Gott der Bibel herzlich wenig zu tun. Sondern Gott ist ein Gott der Beziehung. Ich bin, so stellt sich Gott vor, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wahrheit ist so ein philosophischer, abstrakter Begriff, den wir aus dem Griechischen übernommen haben. Wenn man in der hebräischen Bibel guckt, dann steht hier der Begriff Emet, Wahrheit, eigentlich Treue. Und hier wird deutlich, es geht um einen Beziehungsbegriff. Treue, nicht einen philosophisch abstrakten Begriff. Das ist ganz ähnlich wie mit dem Begriff Glauben. Wenn ihr in der Bibel in eurer Übersetzung Glauben findet, ersetzt es getrost durch Vertrauen. Weil im Hebräischen und Griechischen bedeutet Glauben genau das. Kein Denk- oder Glaubensgebäude, kein Weltanschauungssystem, sondern Vertrauen, ein Beziehungsbegriff. Deswegen finden wir auch in der Bibel in der Regel oder überhaupt keine Systematik. So ist Gott. Auch keine, in der Regel keine dritte Person Aussagen über Gott, sondern Du-Aussagen, Beziehungsaussagen. Du bist mein starker Fels. Du bist meine Zuflucht, du bist meine Rettung, lesen wir in den Psalmen immer wieder. Du bist der Christus, sagt Petrus in einem hellen Moment. Oder wir finden Ich-Aussagen Gottes. Ich bin der Gott deiner Väter an dieser Stelle. Und wenn wir das Alte Testament weiterlesen, dann werden wir lesen, dass das, was er hier verheißen hat, Wirklichkeit wird. Und er im weiteren Verlauf in der Geschichte mit seinem Volk immer vorgestellt wird, oder sich selbst vorstellt, ich bin der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Das, was er versprochen hat, ist wahr geworden. Und Mose? Wer ist eigentlich Mose vor dieser Geschichte und nach dieser Geschichte? Ist Mose Hebräer oder ist er ein ägyptischer Ziehsohn oder ein midianitischer Schwiegersohn? Gehört er zur unterdrückten Minderheit der hebräischen Sklaven oder ist er Teil der ägyptischen Oberschicht, als der, der von der Tochter des Pharao großgezogen wurde? Ist er ein Mörder oder ein Flüchtling? Oder alles das zusammen, irgendwie in seiner Identität hin und her? Ist er halsstarrig und wenn ihr das Kapitel weiterlest, werdet ihr merken, wie halsstarrig er hier ist? Genauso wie das Volk später in der Wüste? Und nach dieser Begebenheit ist er ganz anders? Ist er nah bei Gott? Wir kennen Mose heute nur als den Typ, der erfolgreich das Volk Gottes durch die Wüste ins verheißene Land geführt hat. All diese Fragen, diese inneren, die sich aus seiner Biografie hätten ergeben können, die spielen scheinbar keine Rolle mehr. In der Beziehung zu Gott finde ich Sinn, Würde, erfülltes Leben und Identität. Das macht etwas mit mir, diese Beziehung von Gott, diese Vorstellung Gottes in meinem Leben. Wie sagt Gott hier in Vers 7 und 8? Ich habe gesehen, ich habe gehört, ich weiß, wie es dir geht. Ich bin gekommen zu befreien. Hier, konkret aus der Sklaverei in Ägypten. Und später wird Jesus kommen, als der, der gesagt hat, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Alttestamentler Gerd von Rath hat darauf hingewiesen, dass Gott hier eigentlich zwei Namen weitergibt. Das eine ist dieser geheimnisvolle Name, ich werde sein, der ich sein werde, oder ich bin, der ich bin, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Vers 14. Ein hebräisches Wortspiel, wo auch der Gottesname Yahweh drin steckt. Dieser unvollendete Aspekt der Gegenwart oder Zukunft sein kann. Konkret ist der zweite Name von Gott, als Mose fragt, aber ich kann das doch nicht, wo Gott sagt, ich werde bei dir sein. Und Gerd von Rath sagt, ich bin da heißt eigentlich übersetzt, ich bin für dich da. Weil Gott hier in der Bibel immer in Beziehung tritt. Gott gibt es nur persönlich. Vertrauen und Geschichte macht ihn erlebbar. In der großen Linie der Geschichte des Volkes Israel und in der kleinen Linie meiner kleinen Schritte, die ich erlebt habe mit Gott. Da ist kein Schmerz zu groß. Und das, was ihr Arnolds eben erzählt habt, ist ja ein großer Schmerz, den ihr ihn in euch tragt. Da ist kein Leid zu schwer, da ist kein Lebensthema zu mächtig und keine Schuld zu schwer, als dass Jesus nicht hineinkommen könnte. Der Gott, der mitgelitten hat. Der Gott, der Leid überwunden hat, am Kreuz und in der Auferstehung. Gib dich nicht mit Aufgewärmtem zufrieden. Ich war vor einigen Jahren auf Dienstreise in Sibirien und dort waren wir in einer Baptistengemeinde, die früher mal ein Frauengefängnis war. Und die Gemeinde hatte ein bisschen Technik angeschafft und hat, damit die Technik am nächsten Morgen jeweils auch noch da war, gab es jede Nacht eine Person aus der Gemeinde, die im Gemeindehaus übernachtet hat. Und einer, der am häufigsten dort übernachtet hat, war Jegor. Ein Mann vielleicht irgendwo zwischen 40 und 50, der arbeitslos war, auch ein bisschen eine kriminelle Geschichte hinter sich hat und irgendwann ein Leben mit Jesus angefangen hat. Und dann hat er mir erzählt, dass er seit 11 Jahren Christus und in dieser Zeit 13 Mal durch die Bibel gelesen hat. Und ein ganz schlichter Mann, der unglaubliche Zusammenhänge in der Bibel zusammenbringen konnte, weil er für seine Nachtschichten eben nicht YouTube-Videos geguckt hat oder die besten letzten Groschenromane sich gekauft hat, sondern immer wieder von vorne nach hinten durch die Bibel gelesen hat. Tausende Geschichten, die als Puzzlesteine sich zusammensetzen und ein großes Bild bieten. Wann hast du zum letzten durch die Bibel gelesen, mal das große Bild dir verschafft oder einen kleinen Abschnitt und dich da richtig drin versunken? Trau nicht dem Prediger, der vorne steht und einen Bibeltext vorliest und gar nicht sagt, dass er zwischendurch ein paar Verse weggelassen hat. Für mich war es spannend, diesen Text mir einmal vorzunehmen und mich selbst in dieser Geschichte wiederzufinden, wie ich an Moses Stelle meine Ausflüchte finde, auf Gottes Forderung zu reagieren, wie ich meine Neugierde entdecke, mehr zu erfahren, wie ich mit Beauftragung umgehe und wie ich halsstarrig gegenüber Gott bin. Begegne Gott selbst in seinen Büchern, in seinem Wort und nicht nur über Bücher, die etwas über die Bibel und über Gott schreiben. Lies persönlich, zum Beispiel mit dem Bibelprojekt, mit tollen erklärenden Videos, die einführen helfen in die Bibeltexte. Lest als Hauskreis nicht nur Andachtsbücher, sondern Gottes Wort direkt. Dietrich Bonhoeffer sagt, wir müssen uns immer wieder sehr lange und sehr ruhig in das Leben, Sprechen, Handeln, Leiden und Sterben Jesu versenken, um zu erkennen, was Gott verheißt und was er erfüllt. Nicht unsere Gedanken sind maßgeblich, sondern das, was Gott über sich selbst sagt. Da steht Jesus vor dem Hohen Rat, in diesem feigen Prozess, der ihm damals gemacht wurde. Und dann wird er unter Anspannung und unter Druck gesetzt und wird gefragt, bist du der Sohn Gottes? Und Jesus sagt nur, ich bin's. Ego eimi. Ich bin, der ich bin. Dieselben Worte auf Griechisch, die im griechischen Alten Testament für diesen Gottesnamen genannt werden. Ich bin für euch da. Die nächsten Sonntage wollen wir hier tiefer einsteigen. Das ist gedacht als eine Einladung zum Dranbleiben und zum Lustmachen zum Selberlesen. Und vielleicht guckt ihr einfach auf der Homepage und lest die Geschichten schon einmal durch, die Aussagen, die Jesus über sich selbst macht. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg. Ich bin der Weinstock. Und nächsten Sonntag, ich bin das Lebensbrot. Nutzt die Zeit zum Selberlesen, nicht als Misstrauen gegenüber den natürlich handverlesenen und völlig vertrauenswürdigen Predigerinnen und Predigern, sondern um nicht nur von Aufgewärmtem zu leben, sondern um Gott selbst zu begegnen. Amen.